Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich sag's nochmal für die, die später gekommen sind. Wundert euch nicht, ich bin nicht der Roland, der heute auf dem Programm steht. Ich heiße Guido, ich bin normalerweise nicht so oft in Marburg und das liegt daran, dass ich nicht hier wohne, sondern in Jerusalem. Wir haben ja als Christustreff auch eine Arbeit in Jerusalem, ein kleines Haus, wo im Moment 5 von uns leben. Und dort versuchen, Leute zu erreichen, Leuten von Jesus zu erzählen. Und ich werde heute Morgen auch nicht die Predigt heiraten, weil ich schon verheiratet bin. Steffi, meine Frau, ist in Jerusalem noch und lässt euch auch herzlich grüßen. Und ebenso herzlich grüßt euch der Roland, der nämlich auch im Moment in Jerusalem ist. Deswegen kann er heute Morgen nicht hier sein. Und deswegen hat er gedacht, das kann ich ja herkommen und ihn hier vertreten. Also so haben wir das gemacht. Roland ist zurzeit ein paar Tage bei uns und macht Fernsehaufnahmen für eine Serie. Verschiedene Orte des Heiligen Landes. Das ist sehr spannend. Wir haben auch ein bisschen was davon mitgekriegt. Und er grüßt euch herzlich. Und ich bin jetzt stattdessen hier. Aber nur falls ihr euch wundert, ich wäre sowieso auch hier gewesen. Er hat mich jetzt nicht extra deswegen geschickt. Aber als ich so gestern unterwegs war, ich bin also gestern Morgen um 11:30 aufgebrochen bei uns aus dem gemütlichen Wohnzimmer, bin zum Ausgang der Altstadt geschlendert, in mein Taxi gestiegen, also da gibt's so ein Sammeltaxi, zum Flughafen gefahren, hab dort gemütlich gegessen, bin ins Flugzeug gestiegen, hierher geflogen, in Frankfurt noch Freunde besucht und heute Morgen bin ich hier. Da habe ich nochmal gedacht, so einfach ist das heutzutage. Ne? Roland kommt mal eben rüber geflogen, ich flieg mal eben hierhin und das Reisen ist so leicht geworden und so bequem und so gemütlich. Wie anders war das damals zur Zeit des Paulus? Ihr seid ja im Moment in einer Reihe über die Apostelgeschichte und die ganze Apostelgeschichte ist ja im Prinzip ein großer Reisebericht. Wenn man mal so den roten Faden, ihr könnt mich gar nicht sehen da in der Ecke, ne? Aber so geht's. Wenn man den roten Faden sieht, dann ist die Apostelgeschichte der Reisebericht des Evangeliums von Jerusalem nach Rom, ja? Und im Speziellen dann noch der Reisebericht des Apostel Paulus, der im Auftrag des Evangeliums unterwegs war, der kommt dann so auf der Hälfte der Story als Hauptperson mit rein und dann lesen wir von seinen ganzen Reisen und so. Und ganz am Ende schließlich spitzt sich dann die Sache zu und das ist eigentlich das Kapitel, um das es heute geht, Apostelgeschichte Kapitel 27, das ist nämlich dann tatsächlich die Reise von Israel nach Rom, also ich habe mich da sehr gut reinfinden können und es geht nämlich um eine fürchterliche Schiffsbruchsgeschichte. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann so selber auf der Reise ist, von Israel nach hier und liest dann von dem, der auf derselben Reise mit dem Schiff zerschellt ist an den Klippen, das ist dann nochmal eine besondere Erfahrung. Aber, wie gesagt, heute ist es ja ein bisschen anders. Also es geht heute um die Reise des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 27 und das ist so ein bisschen wie bei einem guten Actionfilm, die Apostelgeschichte. Ich weiß nicht, wer von euch gerne solche Filme schaut. Ich oute mich jetzt mal auch meines Alters halber. Ich bin also noch groß geworden mit den ersten 3 Filmen von Indiana Jones. Ja? Die haben wir also damals noch geguckt, als sie neu ins Kino kamen. Und eine der ersten Platten meines Bruders war also die Filmmusik von Indiana Jones. Ganz spannend. Und natürlich dieses Jahr, als dann die Nummer 4 rauskam, konnte ich doch nicht widerstehen, mir das auch wieder anzuschauen. Manche Leute, die die alten Filme nicht kennen, die halten einen für völlig blöde, weil sie denken, was ist denn das für ein Film? Aber ich fand es natürlich klasse. Wer hat ihn gesehen von euch? Ein paar? Doch, immerhin. Aber ihr kennt andere. Ihr kennt andere Actionfilme, das ist immer das gleiche Prinzip, es baut sich so langsam auf, die Handlung wird zusammengewoben und so, ja, und meistens ist es dann so, die letzten 20 Minuten des Filmes sind also nur noch Rennerei, Ballerei, Springerei, Effekte, irgendwo explodiert was und so. Indiana Jones war es also auch so, die letzten 20 Minuten nur noch eine einzige wilde Höllenfahrt mit 2 Autos durch den Dschungel kämpfen und Abgründen und noch anderen Überraschungen, ich will euch ja nicht alles verraten, aber so ähnlich ist das also, müsst ihr euch das vorstellen, wenn man Apostelgeschichte 27 liest. Das ist in einem Kapitel sozusagen die finale Action-Szene, bevor dann in 28 nochmal so ein Neuanfang kommt. Das ist ja auch bei einem guten Actionfilm, wenn sich dann der Staub so legt, dann kommen nochmal so die wichtigen Worte. Entweder findet sich das Liebespaar dann doch noch am Ende oder man kriegt irgendeine philosophische Wichtigkeit noch mitgeteilt oder so. Das kommt dann also nächste Woche. Heute ist also Action angesagt. Und ich habe mir das so vorgestellt, wir sitzen ja alle gemütlich in Marburg, ja, in einem schönen warmen Raum und sollen jetzt eine Geschichte von einem Schiffbruch lesen. Und ich dachte mir, das passt irgendwie nicht. Das ist viel zu gemütlich, wenn man das dann so liest. Und es begab sich, dass das Schiff zerbarst. Ja, das ist kann man sich irgendwie nicht so vorstellen. Deswegen dachte ich, ich versuche das mal ein bisschen aktiver zu machen. Ich bräuchte dazu aber Freiwillige. Ja. Wasser haben wir heute nicht. Ich dachte, das ist schlecht für die Bibel. Aber wer traut sich mal, einen Freiwilligen zu spielen? Es wird euch nichts passieren. Ihr müsst euch nur, wird euch nur ein bisschen zum Affen machen. Also, wer meldet sich? Wer? Go. Also hier ist ein Mikrofon für dich. Und ich würde dich mal bitten, hier hinzukommen und so ein bisschen Meeresrauschen mal zu machen. So. Ja? Und wenn es dann schlimmer wird, muss natürlich so ein bisschen, also auch große Wellen, du kannst auch mal so ein bisschen Donner grollen. So. Also sowas machen, ja? Also mal ein
bisschen testen mal. Meine erste Predigt, toll.
Lass ich mal so ein bisschen testweise. Sehr gut, wunderbar. Jetzt brauche ich einen zweiten, wir brauchen nämlich ein bisschen Wind noch. Wind? Wer will Wind machen? Okay, Giovanni, bisschen Wind. Also das kann also ein bisschen säuseln, dann so. Ja? Kannst auch pusten. Also du bist der Wind, du bist das Meer. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch jemand, der so ein bisschen das Schiff macht. Also wir brauchen so ein bisschen ächzendes Holz und splitternde Balken. Und solche Geschichten, ja? Wer macht das? Das ist dann auch der Letzte oder die Letzte. Eine Dame vielleicht. Für die Ausgewogenheit. Einen brauchen wir noch. Lasst mich nicht hängen. Wie sollen wir denn hier ein Schiff untergehen lassen? Ohne Geräusche. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Wir haben also, wenn du gerne nicht so vorne stehen willst, da hinten wäre noch ein Mikrofon frei. Dann ist größere Herausforderung für dich. Okay? Können wir das noch ein bisschen probieren? Ein bisschen Wasser und Wind und. Ja, gut, wunderbar. Okay, wunderbar, das Schiff knarzt, wunderbar. Jetzt haben wir ihn noch ein bisschen vorbereitet hier. So, also am Anfang ist es natürlich noch schön, ihr dürft noch ein bisschen leise sein, weil die ersten Verse sind noch mal so ein bisschen wie bei jedem guten Actionfilm ruhig. Ja, da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 28 ab Vers 27 haben wir ja, ne? Habe ich ja schon was Falsches, ich dachte schon, das ist so eine andere Geschichte. 27, wunderbar. Ab Vers 2, wir bestiegen aber ein Schiff aus Adramytion, das die Küstenstädte der Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. Und mit uns war auch Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonik. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, das ist also oben an der libanesischen Küste heute. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal daran gedacht habt, dass Apostel sich mal pflegen lassen. Ja? Also da gibt's noch mal so eine kleine Wellness-Oase vorher. Und dann geht es also weiter. Ich lese ab Vers 13. Als aber der Südwind wehte, jetzt brauchen wir also ein bisschen Hintergrundgeräusche hier. Vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen so, ja? Also wird jetzt ein bisschen. Ja? Also, als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, also jetzt endlich loszusegeln, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Also wir brauchen das so hier ein bisschen mehr. Ja? Nicht lange danach, aber brach von der Insel her ein Sturmwind los. Also ihr dürft das ruhig die ganze Zeit jetzt weitermachen, weil der Sturm, der hört nicht auf. Wunderbar. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gar kein Wind mehr da, und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, kümmert euch nicht um die Fachbegriffe, ist nicht so wichtig, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Ich sehe das schon, der Wind ist heute ein bisschen unwillig. Vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen mithelfen, unterstützen. Wunderbar. Und da wir... Wunderbar. Also für die Leute, die das jetzt im Podcast hören, ich höre immer in Jerusalem eure Predigten, also an die Entschuldigung für das Chaos. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen auch noch das ganze Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Aber als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, jetzt kommt eine Rede, jetzt müsst ihr ein bisschen leiser sein, und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten sie die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an Land und warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Wind hier. Da fürchteten sie, sie würden auf die Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff ihr Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollen auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen nur das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus, sie alle Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen, denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff, 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Sturm wieder hier. Jetzt wird es nämlich wieder tief. Und sie hielten die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen. Und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest, aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich an Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was noch vom Schiff da war. Und so kam es, dass sie alle gerettet an Land kamen. Da endet die Geschichte. Vielen Dank. Wunderbar, ihr habt das klasse gemacht. So, jetzt ist ja das Schlimmste vorbei. Das Unwetter ist über und wie so oft in der Bibel, auf wundersame Weise hat Gott seine Hand im Spiel gehabt und hat die Leute, die in Gefahr waren, aus der Todesgefahr gerettet. So kamen sie heil und sicher ans Land. Preist den Herrn, der Herr ist groß, er kann uns retten aus der Not. Lasst uns beten, das war die Predigt. Nein, noch nicht. Denn die Frage ist ja, warum steht so eine Geschichte eigentlich in der Bibel? Ist ja ein bisschen ungewöhnlich, ja. Eine Schifffahrtsgeschichte. Die Bibelforscher sagen uns, dass der Lukas hier tatsächlich also in einem Stil schreibt, den man aus Seemanns Tagebüchern und Reiseberichten dieser Zeit kennt. Ein sehr genauer Bericht von einem Schiffsbruch. Warum wird das eigentlich so ausführlich beschrieben? Geht es nur darum zu sagen, wie schwer es der Paulus hatte, nach Rom zu kommen? Oder steckt da mehr dahinter? Ich glaube, dass mehr dahinter steckt, dass es nämlich hier um das Thema geht, was auch heute über der Predigt steht, nämlich Rettung. Das, was wir hier sozusagen in diesem Höhepunktkapitel der Apostelgeschichte sehen, ist ein Bild, was viel mehr zeigt. Nämlich die Rettung aus der Seenot, wo die Leute am Ende gerettet ans Land kommen, deutet auf eine größere Rettung hin. Rettung ist mehr, als dass man sich nur mit letzter Kraft ans Land rettet und überlebt. Wir haben ja in Jerusalem im Moment das Laubhüttenfest. Da wird also viel gebetet und viel gefeiert. Unter anderem gibt es diesen Psalm 118, wo viel Hosanna drin vorkommt, wo man also immer dann also ruft Hosanna und so, und der Herr ist unsere Rettung. Dort gibt es einen Psalm 118, Vers 14. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist meine Rettung. Also Rettung ist eine Charaktereigenschaft Gottes oder ein Name Gottes. Bei Gott geht es um Rettung. Und wer sich im Hebräischen ein bisschen auskennt, der weiß, dass dieses Wort Rettung Yeshua heißt. Oder Yeshua, ein bisschen anders betont. Yeshua, das ist auch der Name von Jesus. Rettung. Als Jesus geboren wird, da kommt ein Engel zu Maria und sagt, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten. Also Rettung ist ein ganz, ganz zentrales Thema, und ich glaube, aus dieser Geschichte erfahren wir sehr viel darüber, was es eigentlich heißt, wenn Gott rettet. Was hier im Kleinen passiert, ist ein Bild für das Größere, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und ein Bild dafür, wie das Neue Testament unsere Welt sieht, wie die Menschen der ersten Gemeinde ihr eigenes Leben in dieser Welt verstanden haben und auch ihren Auftrag als Apostel. Apostel ist ja auch ein biblischer Begriff. Apostel heißt sowas wie Gesandte oder Botschafter Gottes in dieser Welt. Und ich glaube, man kann, und das haben Leute durch die Jahrhunderte getan, diese Welt, in der wir leben, mit so einem Schiff vergleichen, auf dem wir unterwegs sind. Wir kommen irgendwo her, wir wollen irgendwo hin. Die großen Fragen der Philosophie, wo komme ich her, wo gehe ich hin und wie kann ich unterwegs leben? Und ich glaube, dass wir so unterwegs sind, aber dass wir auch die Erfahrung machen, und nicht nur wir, schon die Leute zur Zeit des Neuen Testamentes, dass dieses Schiff irgendwie aus dem Ruder geraten ist. Dass es bestürmt wird von Wind und Wogen, dass es vom Kurs abgekommen ist, dass es nicht mehr auf dem Kurs ist, auf den es eigentlich sein sollte, dass ihm Unwetter, Wind und Wellen zusetzen, Stürme es vom richtigen Weg abtreiben, und eine Besatzung, die panisch auf dem Schiff unterwegs ist, weil sie machtlos ist, weil sie auch nicht so richtig weiß, wie man der Sache Herr werden kann, hilflos ausgeliefert den Fluten, vielleicht noch hektisch dabei, nach Lösungen zu suchen, Beiboote auszuwerfen, Anker zu verteuen und sowas. Ich will da nicht in die Details gehen, ich kenne mich da nicht so aus mit der Schifffahrtskunst. Und die große Frage, die am Ende steht, bei allen: Können wir gerettet werden? Kann dieses Schiff an Land kommen? Können wir überleben? Und wenn ja, wie können wir denn überleben? Und ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, was das bedeutet, dass diese Stürme und Gewitter uns zusetzen. Im Moment, wenn man das Fernsehen anmacht, hört man ja immer nur von dem einen Unwetter an den Finanzmärkten. Da kenne ich mich auch überhaupt nicht mit aus, deswegen will ich da gar nicht groß was zu sagen. Aber es ist ja nicht der einzige Sturm, der unsere Welt durcheinander schüttelt. Die Stürme von Hunger und Armut oder was wir eben gesehen haben aus Georgien, Krieg und Vertreibung, Flüchtlinge, das ganze Problem des weltweiten islamischen Terrorismus, der Welt zusetzt. Aber nicht nur die großen Themen, sondern auch die kleinen Themen. Wir erleben zerrüttete Familien, kaputte Familien, nicht existente Familien, verstörte Kinder. Wir erleben Orientierungslosigkeit im Alltag, dass Leute nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, wo sie eigentlich hingehen sollen, Bindungsängste, Beziehungsunfähigkeit. All diese Dinge setzen uns zu und das Schiff schaukelt und schlingert und man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um als Christen, die wir mitten in dieser Welt leben? Und Paulus hat mich da fasziniert. Ich habe mir angeschaut, was macht er? Er hatte schon vor der Abfahrt des Schiffes gesagt, liebe Leute, fahrt lieber nicht los. Wenn jetzt der Sturm kommt, dann gibt es eigentlich keine Chance auf Rettung. Und er hätte allen Grund gehabt zu sagen, macht ihr doch, was ihr wollt, ich bleib zu Hause, geht ihr doch unter mit eurem Schiff. Aber nein, er geht mit in das Schiff und als das Unwetter losgeht, ist er derjenige, der aufsteht und anfängt zu reden. Er sitzt mit in dem Boot, das unterwegs ist. Und das finde ich sehr spannend, weil viele Christen das eben anders sehen. Ja? Viele Christen würden sich so ein bisschen hämisch an die Seite stellen und sagen, guck mal, das habt ihr jetzt, was ihr davon habt, dass euer Boot ja untergeht. Ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Ne? Hättet ihr mal immer schon an die Bibel geglaubt, dann wird es unserer Welt jetzt auch besser gehen. Und jetzt, wenn ihr nicht glauben wollt, dann guckt mal, wo ihr damit bleibt. Es gibt eine ganze Bewegung, vor allen Dingen im letzten Jahrhundert war das sehr verbreitet, aber man findet das bis heute noch in vielen Gemeinden. Da wird dieses Bild vom Schiff tatsächlich gerne benutzt als ein Bild dafür, was wir machen als Christen. Da wird nämlich gesagt, die Welt ist so ein untergehendes Schiff und alles, was wir als Christen versuchen, ist, dass wir noch ein paar Überlebende von dem Schiff runterholen ins Rettungsboot und dann wegfahren und dann das Schiff untergehen lassen. Ja? Also lasst die Welt doch irgendwie den Bach runtergehen. Hauptsache wir sind hier am Sonntagmorgen, beten zusammen und singen zusammen und kommen am Ende in den Himmel. Ja? Das ist so ein bisschen diese Rettungsboot-Idee. Ja? Aber Paulus macht es anders. Paulus stellt sich mitten in dieses Boot und er stellt sich zu den Leuten und er hat eine Botschaft für sie und diese Botschaft hat ihm Gott gesagt, der ihm erschienen ist in der Nacht und er sagt, Gott hat mir gesagt, dass er euch alle retten will. Gott will, dass ihr alle gerettet werdet. Das steht auch öfter so in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich glaube, dass das hier ganz wichtig ist, dass es Gott eben nicht darum geht, einzelne Leute noch von dem Schiff runterzuholen und in den Himmel zu bringen, sondern dass Gott das Schiff retten will. Gott will diese Welt retten. Gott will unsere Gesellschaft retten. Gott will unser Land retten. Gott will unser Volk retten. Und Gott hat uns als Apostel, denn das ist ja der Sinn der Apostelgeschichte, das ist ja nicht, dass wir sagen, oh, waren die Apostel damals toll, sondern dass wir sagen, das sind wir. Wir als Apostel sind mitten in diesem Boot. Und wir sind dazu gerufen, dort Gottes Boten zu sein. Und da ist mir Paulus ein Vorbild geworden. Ich will dazu kurz drei Dinge erwähnen. Das Erste, was er macht, er steht auf und bringt den Leuten eine Botschaft der Hoffnung. Er steht auf und sagt, Gott hat mir gesagt, ihr werdet alle überleben. Und das weiß ich nicht, weil ich das so denke oder weil ich die Lage so einschätze, sondern weil da ein Engel zu mir kam, der mir das gesagt hat. Das Zweite, was er macht, das ist interessant, dass er den Seeleuten Anweisungen gibt. Dass er sagt, macht das nicht, ja, die wollen da irgendwie, ich verstehe das gar nicht so richtig, worum es da geht, die wollen irgendwelche Taue kappen und irgendwelche Anker über Bord werfen. Die vorderen haben sie schon geworfen, die hinteren wollen sie werfen. Und Paulus sagt, nein, macht das nicht, wenn ihr das macht, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Also er legt praktisch mit Hand an und gibt den Leuten da noch Hilfestellung, dazu sage ich gleich noch was. Und das Dritte, das finde ich besonders faszinierend. Mitten in diesem Sturm bereitet er plötzlich eine Mahlzeit vor und lädt die Leute zum Essen ein. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und dazu will ich jetzt kurz was sagen. Also das Erste, was wir von Paulus lernen können, und das möchte ich euch jetzt zusagen als Apostel in dieser Welt, was könnt ihr sein in diesem Boot, was schlingert? Das Erste, sei ein Botschafter der Hoffnung. Sei ein Botschafter der Hoffnung. Ich bin sehr dankbar für den Bericht aus Georgien, das zu sehen, wie das praktisch aussehen kann. Ich glaube, dass Paulus hier Hoffnung vermitteln kann, weil er einen Blick hat, eine Perspektive hat, die größer ist als dieser Sturm, der da tobt. Weil er eine Botschaft von außen kriegt, die, wo Gott hineinspricht und sagt, ihr werdet gerettet werden. Ich lese es nochmal vor. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Also, so wie er redet, hört es sich so an, als ob er der Einzige ist dort, der glaubt. Aber er steht auf und sagt, da gibt es einen Gott, an den ich glaube, und der hat mir gesagt, dass er euch retten will. Und daran glaube ich. Und das ist die Botschaft der Hoffnung. Und ich glaube, dass das unsere Berufung ist als Christen einmal, dass wir aufstehen als solche Botschafter. Warum? Weil wir eine Perspektive haben, die größer ist als diese Welt. Nur das ist der Grund, warum wir Hoffnung vermitteln können. Ja, denn Hoffnung funktioniert nicht nach dem Münchhausen-Prinzip, dass man sich selber irgendwie aus dem Schlamassel zieht. Da gibt es viele Leute, die haben alle möglichen Ideen, aber irgendwie gehen auch viele dieser Ideen immer wieder schief. Und ich glaube, dass wirklich der Grund unserer Hoffnung darin liegt, dass wir nicht nach dem Münchhausen-Prinzip arbeiten, sondern nach dem Archimedes-Prinzip. Die Physiker mögen mir verzeihen, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber so wie ich das verstanden habe, hat Archimedes die Hebelwirkung nicht erfunden, aber als erster festgestellt und hat gesagt, wenn du mir einen Punkt gibst außerhalb der Welt, dann könnte ich von dort aus die Welt bewegen. Ja, aber wenn ich selber auf der Welt bin, kann ich sie schlecht bewegen. Ich brauche einen Punkt außerhalb, dann kann ich einen Hebel anlegen und kann die Welt aus ihren Angeln heben. Und das ist das Prinzip der Hoffnung, was Paulus hier mitbringt. Da gibt es einen außerhalb des Getümmels, der euch retten kann. Und ich glaube, dass wir solche Boten der Hoffnung sein sollten und dass wir vom Grund unserer Hoffnung reden sollten, der außerhalb dieser Welt liegt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir vom Evangelium reden, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um sie zu retten. Aber das Zweite, was wir bei Paulus sehen, ist, dass er nicht nur zuguckt und nicht nur von Gott redet und sagt, liebe Leute, glaubt an Gott, dann wird alles gut, sondern er sich auch offensichtlich informiert hat über die Seefahrt. Ja, hier bei Vers 30 sagt er, als die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, so könnt ihr nicht gerettet werden. So könnt ihr nicht gerettet werden. Ich, wie gesagt, verstehe gar nicht, worum es da geht, aber was ich verstehe, ist, dass Paulus offensichtlich Ahnung hatte, wie das funktioniert und dass er gesagt hat, so geht das und so geht das nicht. Und wenn du das machst, dann geht die Sache schief. Und wenn du das machst, dann geht die Sache richtig. Und ich glaube, das ist ein zweiter Auftrag, den wir haben. Ich habe mal versucht, das zu benennen und würde es so benennen, sei ein Experte des Lebens. Sei ein Experte des Lebens. Also jemand, der sich einmischt in die praktischen Fragen des Lebens, der nicht nur religiöse Ideen verbreitet, sondern der praktische Hilfestellung gibt, den Leuten sagt, wie es gehen kann. Also Georgien ist ein gutes Beispiel gewesen. Ja, da ging es um die Wirtschaft. Den Leuten zu sagen, so könnt ihr ein Unternehmen aufbauen, was auch funktioniert. Wir werden gleich noch von der Studentenarbeit hören, dass man, oder wir haben jetzt im Christustreff demnächst auch dieses Mentoring-Programm, wir haben Seelsorgeprogramme, wo man Leuten wirklich versucht, im praktischen Leben weiterzuhelfen, zu sagen, so kannst du leben im Alltag, so kannst du im Getümmel zurechtkommen, weil Gott uns Hilfen an die Hand gegeben hat, wie das praktisch aussehen kann. Und um das zu tun, müssen wir Experten des Lebens werden. Wir können nicht nur einfach immer sagen, ja, Gott hat gesagt, es wird schon irgendwie gut gehen, sondern wir müssen uns informieren. Wenn wir den Leuten in der Wirtschaft helfen wollen, brauchen wir Leute, die sich in der Wirtschaft auskennen. Wenn wir den Leuten im Familienleben helfen wollen, brauchen wir Leute, die sich im Familienleben auskennen. Wenn wir den Leuten im Studium helfen wollen, brauchen wir Leute, die sich in diesen Fächern auskennen. Und all das versuchen wir ja auch im Christustreff. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Christen nicht nur bekannt sind für überirdische Botschaften, sondern dass wir Experten des Alltagslebens werden, in den verschiedenen Bereichen. Und Experten heißt jetzt nicht nur akademisch, sondern man kann ja auch durch Lebenserfahrung Experte sein. Ich glaube, dass wir vielmehr noch die Expertise der Älteren anzapfen sollten, die in unserer Mitte leben und sind, weil die uns wirklich was erzählen können davon, wie Leben funktioniert und auch wie es nicht funktioniert. Und auch da sind wir ja gerufen als Christen, auch die unbequemen Dinge zu sagen. Zu sagen, liebe Leute, das scheint so zu funktionieren und das scheint so Spaß zu machen, wie du lebst, aber es ist trotzdem falsch. Und wenn du so lebst, dann kannst du nicht gerettet werden. Das ist manchmal ein bisschen heikel, da fühlen sich Leute auf den Fuß getreten. Aber ich glaube, dass es dennoch hilfreich ist, weil es um die Rettung geht. Sei ein Experte des Lebens. Misch dich ein in den Alltag. Und das Dritte, decke den Tisch der Gnade. Decke den Tisch der Gnade. Paulus steht mitten in diesem Sturm auf dem Schiff und sagt, liebe Leute, wir haben jetzt lange nichts gegessen, jetzt wird erstmal gegessen. Ja, als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Ich glaube, dass auch das wichtig ist. Wir müssen von Gott reden, wir müssen das Leben anpacken, aber wir müssen auch Räume oder Tische der Gnade schaffen, wo Leute einfach mal hinkommen können, mitten im Getümmel, und die Güte Gottes erfahren können, wo sie sich stärken können für den Alltag. Und das, das auch mitten im Sturm. Es reicht nicht, dass wir nur Lösungen anbieten. Es reicht auch nicht, dass wir an den Lösungen mitarbeiten. Wir müssen auch mittendrin schon die Gnade Gottes aufleuchten lassen. Das kann in der Gemeinde sein. Dieses Bild, was hier Paulus also beschreibt, wie er da dankt und das Brot austeilt, erinnert uns natürlich an das Abendmahl, an den Gottesdienst. Und ich glaube, dass das auch dahinter steht, dass die Gemeinde solch ein Ort sein kann, wo Leute hinkommen, wo sie gestärkt werden, wo sie Erfrischung erfahren, wo sie Angenommenheit erfahren, wo sie Nahrung bekommen für den Alltag. Aber es muss nicht nur die Gemeinde sein, das kann auch dein Haus sein. Vielleicht bist du der einzige Mensch, ja, in deiner Umgebung, der einfach mal die Möglichkeit hat, sich Zeit zu nehmen, mit jemandem eine Stunde lang zusammenzusitzen, Kaffee zu trinken und zu reden über das Leben, sich Sorgen anzuhören, für jemanden zu beten. Und das kannst du tun. Ich glaube, das ist wichtig, mitten im Getümmel Orte der Gnade anzubieten, Leuten Nahrung zu vermitteln. Das geht natürlich nur, wenn du auch selber dich nährst. Du kannst nicht immer nur geben, geben, austeilen, austeilen. Du brauchst auch selber sozusagen die Nahrung von oben. Und dann kannst du sie weitergeben. Aber ich glaube, auch dazu sind wir hier, dass wir schon mitten im Getümmel die Nahrung der Gnade austeilen. Ja, meine Zeit ist schon längst abgelaufen, ne? Aber ich werde jetzt Schluss machen. Ganz kurz nochmal zusammenfassen. 3 Beobachtungen und ein dreifacher Auftrag. Eine dreifache Bestandsaufnahme. Erstens, die Welt ist aus den Fugen. Das zweite, ganz wichtig, wir sitzen mit im Boot. Wir können uns nicht verabschieden aus dieser Welt. Und das dritte, Gott will alle retten. Die Welt ist aus den Fugen. Wir sitzen mit im Boot und Gott will alle retten. Und deswegen ein dreifacher Arbeitsauftrag. Das erste, sei ein Botschafter der Hoffnung, rede von der Rettung, die höher ist als diese Welt. Das zweite, sei ein Experte oder werde ein Experte des Lebens, misch dich ein in die praktischen Fragen, hilf den Leuten im Leben sich zurechtzufinden, sag ihnen von der Bibel her, was richtig ist und auch was falsch ist. Und das dritte, decke den Tisch der Gnade, biete Orte an, der Ruhe, Orte der Ernährung, Orte des Angenommenseins in deinem eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde. Und dann hoffe ich, dass Gott es geben möge, dass wir am Ende die Erfahrung machen, die hier Paulus und seine Leute am Ende machen, wo es heißt, und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Lass uns beten. Herr, danke dafür, dass es dir um die Rettung geht, dass du diese Welt retten willst, sicher an Land bringen willst und dass du uns als Apostel mitten in dieses Boot gesetzt hast, damit wir helfen, damit wir von dir reden, damit wir mit anpacken, damit wir sagen, was richtig und was falsch ist und damit wir Orte der Gnade anbieten. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns dabei hilfst, als Gemeinde, aber auch als einzelne Menschen in unserem Alltag, solche Leute zu sein wie Paulus, die mitten im Boot aufstehen und dein Licht aufleuchten lassen. Danke, dass du uns dazu rufst und dass du uns auch die Kraft gibst. Amen.